Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 52. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir sitzen hier zusammen und sprechen in unserem Podcast über feministische Themen im Recht und dabei suchen wir uns auch immer sehr gerne Hot Topics aus und haben auch heute eine mitgebracht. Bevor ich sage, worum es geht, sage ich aber, wer hier spricht. Das bin einmal ich, Dana Valentina, Juristin aus Rostock und am anderen Ende der Leitung
Selma Garter, ich bin Juristin aus Berlin und Karlsruhe.
Jetzt habe ich schon angeteasert, wir haben ein ganz besonders spannendes Thema heute im Gepäck. Wir wollen nämlich über Leihmutterschaft sprechen. Und Leihmutterschaft ist ein absolut feministisch umstrittenes Thema, so würde ich es vielleicht mal an den Anfang setzen. Und auch ein rechtlich umstrittenes Thema, das viel diskutiert wird. Und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir uns das Thema heute mal vor, sprechen über Leihmutterschaft. Und wir haben eine ganz tolle Expertin, mit der wir darüber ins Gespräch kommen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und hat zu reproduktiven Freiheiten promoviert.
Das ist Dr. Laura Anna Klein.
So ist es. Wir sprechen über Leihmutterschaft und das ist ja ein Thema, was sich so einfügt in die größere das Themenfeld der reproduktiven Rechte. Auch in dem Themenfeld waren wir hier bei Justitias Töchter schon ab und zu unterwegs, haben in jüngerer Vergangenheit mehrfach schon über den Schwangerschaftsabbruch gesprochen. Das ist dieser Tage unter Feministinnen nicht mehr so arg umstritten, haben aber auch letztes Jahr im August schon eine Folge aufgenommen zur Eizellspende und die ist schon deutlich umstrittener, haben damals in der Folge aber ganz explizit die Leihmutterschaft ausgegliedert. Das haben wir damals extra gemacht, weil damals der Anlass war, dass eine Kommission, die eingesetzt war von der damaligen Ampelregierung für reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, eine Untergruppe gebildet hatte, die sich eben mit beiden Fragen gemeinsam befasst hatte, Leihmutterschaft und Eizellabgabe. Und ja, ich sage mal so, ein Jahr später, Dana, wir wagen es auf die nächste Eskalationsstufe und sprechen hier heute über das noch umstrittenere Thema der Leihmutterschaft. Ja, und bevor wir vielleicht so ein bisschen darüber sprechen, wie wir eigentlich zu dem Thema bislang stehen. Und da muss ich sagen, ich bin hier in der Runde heute diejenige, die am wenigsten Expertise mitbringt, aber vielleicht am stärksten eine Meinung dazu hat. Dana, du hast dich sehr viel schon beschäftigt mit reproduktiven Rechten. Hol uns doch erstmal ab, was ist eigentlich Leihmutterschaft?
Also ganz nüchtern betrachtet, wir haben es mit einer Konstellation zu tun, in der eine Frau oder eine Person mit Uterus ein Kind austrägt für andere. Das ist, glaube ich, erstmal so der Kern der Leihmutterschaft. Das heißt, diese Person, die wir heute als Leihmutter bezeichnen werden, macht Schwangerschaft und Geburt durch, möchte aber nicht die Elternverantwortung für dieses Kind übernehmen. Die Elternverantwortung für das Kind möchten die sogenannten Wunscheltern oder teilweise spricht man auch von den intendierten Eltern übernehmen. Das kann ein Paar sein, das kann aber auch eine alleinstehende Person sein, die diese Elternverantwortung übernehmen möchte. Und diese Schwangerschaft, die kann jetzt auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Das heißt, wir haben da durchaus auch eine Verknüpfung zu unserer Folge zur Eizellspende. Das ist nämlich durchaus denkbar, dass man die Eizelle der Intendierten, also der Wunschmutter, verwendet. Wenn es vielleicht einen Wunschvater gibt, wenn es eine Paarkonstellation ist, dann kann man auch den Samen des Wunschvaters verwenden. Man macht eine In-vitro-Fertilisation und die befruchtete Eizelle wird dann eingesetzt bei der Leihmutter. Es sind aber auch andere Konstellationen denkbar. Es ist auch durchaus denkbar, dass die Eizelle der Leihmutter selbst verwendet wird oder dass etwa auch der Samen oder die Eizelle von einer dritten Person stammen können.
Und der Vorteil eigentlich auch wie bei der Eizellspende oder das, was vielleicht diese reproduktionsmedizinische Maßnahme oder Form attraktiv macht, ist, dass dann hinterher das Kind tatsächlich von den intendierten Eltern, von den Wunscheltern, die selber aber die Schwangerschaft vielleicht nicht erleben können, abstammt.
Genau. Erleben können oder vielleicht auch nicht erleben wollen. Also das kann ja unterschiedliche Gründe geben, warum man so eine Leihmutterschaft in Betracht zieht. Das kann medizinische Gründe haben. Ich denke jetzt aber natürlich auch immer bei Leihmutterschaft schnell an so diese Konstellation, die man von Hollywood-Stars vielleicht kennt, die Leihmutterschaft ja auch gerne durchaus in Anspruch nehmen. Da geht es vielleicht nicht immer auch nur um medizinische Gründe, sondern gegebenenfalls auch schlicht darum, dass man einfach gerade keine Schwangerschaft und Geburt erleben möchte.
Ja, du sprichst es an, wenn du jetzt die Hollywood-Stars ansprichst, an die man jetzt vielleicht sofort denkt, die Kardashians zum Beispiel, die Leihmutterschaft in Anspruch genommen haben, dann ist das Beleg dafür, dass es nicht überall auf der Welt verboten ist, sondern es durchaus Länder gibt und dazu eben die USA, wo die Leihmutterschaft legal ist, eine legale Form der Reproduktionsmedizin. So nicht in Deutschland. Also in Deutschland ist die Leihmutterschaft derzeit noch verboten. Das ergibt sich aus dem Embryonenschutzgesetz und dem Adoptionsvermittlungsgesetz. Und danach ist einerseits verboten oder werden mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die eine künstliche Befruchtung bei einer, wie es das Gesetz nennt, Ersatzmutter durchführen. Und im Adoptionsvermittlungsgesetz ist Muttervermittlung untersagt. Also wir haben es hier zu tun mit einem verbotenen Phänomen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dann dreht sich natürlich die Frage sehr stark darum, soll eigentlich das dabei bleiben oder sollte die Leihmutterschaft legalisiert werden? Das ist im Wesentlichen der Kern der Frage und dann daran anknüpfend natürlich auch noch ein bisschen die Frage, und wenn ja, wie?
Genau, und jetzt hast du ja schon auch so angesprochen, in anderen Ländern ist es gegebenenfalls anders. Und da finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass nur weil es in Deutschland verboten ist, das natürlich nicht bedeutet, dass die deutsche Rechtsordnung, die deutschen Gerichte und auch Behörden nicht mit Leihmutterschaftsfällen konfrontiert werden. Also wir haben natürlich in Zeiten der Globalisierung und auch des Reproduktionstourismus oder der grenzüberschreitenden Reproduktionsmedizin und des Marktes es durchaus auch mit Konstellationen zu tun, in denen zum Beispiel Paare ins Ausland gehen, dort eine Leihmutterschaft durchführen und dann eben mit einem Kind hier in Deutschland wieder auftauchen. Und die Frage ist, wie schaut das denn da jetzt eigentlich aus mit der rechtlichen Anerkennung der Elternschaft? Also das heißt, es gibt durchaus auch so ganz real Konstellationen, die sich in Deutschland abspielen, die mit Leihmutterschaft zu tun haben und die natürlich auch rechtliche Fragen aufwerfen.
Obwohl ich ja gerne nochmal auch trennen würde, also wir hatten das ja auch beobachtet oder auch darüber gesprochen, bei der Eizellspende in Deutschland derzeit verboten. Trotzdem wird das natürlich gemacht, Paare gehen ins Ausland und dann haben wir diese Kinder, die mittels Eizellspende geboren sind, da muss das Recht mit umgehen. Da bin ich total bei dir bei dieser anderen Frage, ob sich daraus ergibt, dass es in Deutschland aber auch legalisiert werden muss. Da muss ich persönlich sagen, bin ich noch sehr unentschlossen und habe bei mir jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge immer wieder gemerkt, es gibt da starke Widerstände, also nochmal viel stärker als gegen die Eizellspende, die es für mich noch nicht so leicht machen, es zu beantworten, aber umso froher bin ich, dass ich hier gleich mit 2 Expertinnen zusammensitze heute und vielleicht auch diese Perspektive da reinbringen kann, die gerade noch so ein bisschen skeptisch ist. Aber Dana, wie ist es denn bei dir?
Ja, ich habe ehrlich gesagt auch noch keine so ganz abschließende Meinung zu dem Thema Leihmutterschaft. Ich finde es auch aus einer feministischen Perspektive heraus ein schwieriges Thema. Wir haben natürlich ähnliche Herausforderungen wie jene, die wir auch schon in der Folge zur Eizellspende besprochen haben. Also es geht um so eine potenzielle Ausbeutungskonstellation. Das ist ja auch das, was eine feministische Kritik daran ist. Also ist das quasi eigentlich was Solidarisches unter auch vielleicht vor allem Frauen. Dann eine andere quasi damit zu beauftragen, eine Schwangerschaft und Geburt auf sich zu nehmen. Ich finde auch die potenzielle Herausbildung eines reproduktionsmedizinischen Marktes nicht unproblematisch. Viele, viele große Fragen. Auf der anderen Seite habe ich schon auch so ein gewisses Verständnis für auch die veränderten Herausforderungen im Bereich der Reproduktion, die sich heute für viele Personen stellen, eben auch vor allen Dingen für Frauen, dadurch, dass wir eine Doppelbelastung haben, dadurch, dass das durchschnittliche Alter bei Erstgeburten steigt. Und das ist ja alles nicht nur aus rein individuellen Gründen und Motiven, sondern hat natürlich auch damit zu tun, dass wir einen veränderten Arbeitsmarkt haben, dass Frauen auch zunehmend Karriere machen. Und ja, so von der Warte her quasi kann ich irgendwie auch nachvollziehen oder auch, ne, wenn es medizinische Gründe hat, natürlich vor allem, dass diese Möglichkeit dann auch nutzen zu wollen von dem, was reproduktionsmedizinisch möglich ist, dass das auch für einige attraktiv ist, ja.
Ja, obwohl sich da direkt bei mir wieder der Widerstand regt, dagegen zu sagen, ja, wir haben strukturelle riesige Herausforderungen, was die Reproduktion angeht, unter den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir derzeit haben. Aber die Lösung kann meines Erachtens vielleicht nicht sein, das Problem outzusourcen oder einen Teil des Problems outzusourcen und wiederum auf dem Nacken anderer. Und du sagst es ja statistisch oder sagen wir tendenziell strukturell unterlegener Personen und Frauen auszutragen. Aber gleichzeitig haben wir natürlich das Problem besonders verstärkt, wenn dann die ganzen Paare, die sich das hierzulande leisten können, in andere Länder ausweichen, sodass wir dann auch noch sozusagen ein doppeltes Ausbeutungsverhältnis oder sagen wir Machtgefälle haben. Also wenn sie dann nach Rumänien gehen oder in die Ukraine, jetzt vielleicht aktuell nicht, aber da ist es auch legal, dann haben wir da ja ein doppeltes Machtgefälle.
Das, was du gerade sagst, zeigt auch nochmal, dass das Thema auch eine sehr stark intersektionale Dimension hat. Also einerseits diese Frage, wer kommt vielleicht als Leihmutter dann auch potenziell in Frage. Da haben wir es mit marginalisierten Frauen zu tun, oft mit migrantisierten Frauen. Das ist sicherlich auch etwas, wo man sehr genau hinschauen muss, wenn man über Legalisierung spricht. Und das andere, was ich aber auch nicht irrelevant finde aus einer intersektionalen Perspektive, ist, dass die Leihmutterschaft natürlich auch eine Form sein kann, einen Kinderwunsch zu realisieren, gerade für queere Paare. Das gilt natürlich gerade vor allen Dingen für schwule Paare. Aber das ist auch etwas, was in der Diskussion natürlich immer mal wieder angebracht wird.
Ja, also ich denke, unsere Diskussion zeigt, es ist wirklich ein stark umstrittenes Thema und wir könnten unter uns jetzt wahrscheinlich noch einige Minuten, wenn nicht sogar Stunden weiter diskutieren, wollen wir aber nicht machen, denn umso besser, dass wir heute eine Expertin zu Gast haben, die ganz nüchtern auf das Thema blickt, nämlich aus dem Verfassungsrecht heraus. Liebe Laura, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Justitias Töchter.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich schon riesig auf die Aufnahme heute.
Ja, wir freuen uns auch sehr und möchten die Vorfreude noch weiter steigern, indem wir dich kurz vorstellen. Du hast Rechtswissenschaften studiert in Freiburg, in Santiago de Chile und in Berlin und bist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin und Habilitantin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie von Professor Dr. Friederike Wabler an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Zuvor hast du promoviert, hast eine Arbeit verfasst mit dem Titel Reproduktive Freiheiten. Das zeichnet dich ganz besonders als unsere Expertin für unser heutiges Thema aus. Diese Arbeit ist mit vielen Preisen geehrt worden, unter anderem mit dem Sibylle Kalloff-Rose-Akademiepreis für Geisteswissenschaften der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz, dem zweiten Preis des Deutschen Studienpreises der Körber-Stiftung und dem Preis der Dr. Feldbau-Stiftung. Und im September 2025, also ganz aktuell, wird dir außerdem noch der Marie-Elisabeth-Lüders-Preis des DJB dafür verliehen. Bis vor kurzem warst du außerdem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht bis Mai 2025, wo wir uns noch kurz überschnitten haben. Und es geht bei dir auch bald spannend weiter, denn ab dem Wintersemester diesen Jahres vertrittst du den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Liebe Laura, wir haben uns eben schon in der Einleitung so ein bisschen ausgetauscht und gemerkt, Leihmutterschaft, das ist rechtlich ein sehr spannendes, komplexes Thema. Es ist auch feministisch ein sehr spannendes und komplexes Thema. Und ich würde dich gerne fragen, bevor wir in die rechtliche Sortierung auch reinstarten, für die du ja Expertin bist, wo können wir dich denn da als Feministin eigentlich verorten in dem ganzen Diskurs um Leihmutterschaft?
Ich glaube, was ich bei dem Thema total spannend fand, das Thema war das Thema, zu dem ich ursprünglich promovieren wollte. Also ich habe tatsächlich auch mein Exposé für meine damalige Stipendienbewerbung zur Leihmutterschaft verfasst und habe dann irgendwann gemerkt, der Hase liegt woanders begraben und man muss sozusagen noch tiefer einsteigen und es gibt noch sehr viel größere Defizite im Verfassungsrecht. Aber das, was mich ursprünglich an diesem Thema so fasziniert hat, ist, dass es unglaublich kontrovers diskutiert wurde, unglaublich emotional. Vor diesen vielen Jahren, als ich damit begonnen habe, noch emotionaler als heute, jedenfalls in Deutschland. Also das war dann so 2017, als ich damit begonnen habe. Was mich daran gereizt hat, ist, dass es so vermeintlich unversöhnlich ist. Also die einen sozusagen haben darin per se eine Instrumentalisierung von Frauen und eine Würdeverletzung von Frauen erblickt und die anderen, auch feministischen Positionen, haben gesagt, wir müssen das als reproduktive Arbeit anerkennen, darin steckt total viel feministisches Potenzial und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Strömungen, vielleicht aus einer sehr liberalen, manche vielleicht auch libertären Haltung heraus, die sagen, das ist doch eigentlich gar kein Problem, die nehmen vielleicht dann auch die Ungleichheiten gar nicht so in den Blick, sondern sagen, das ist doch eine total gute Errungenschaft und ein reproduktionsmedizinischer, technologischer Fortschritt, den wir auf jeden Fall zulassen sollten. Und dafür gibt es doch eigentlich gar keine Gründe, warum man das nicht zulassen sollte. Und ich finde alle Themen spannend, wo sich Menschen irgendwie ganz doll streiten und vermeintlich nicht mal irgendwie in die Augen gucken können. Und das reizt mich bis heute daran. Und wo stehe ich deswegen irgendwie dazwischen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dich nicht nur juristisch, sondern vielleicht auch für die persönliche Haltung anzuerkennen, dass das sehr dolle davon abhängt, wie wir eigentlich auf Frauen schauen, wie wir dieses Thema regulieren wollen und welche Funktion die sogenannte Leihmutter hat. Und mich hat vor allem irgendwie dieser unterschiedliche Blickwinkel immer total gereizt. Deswegen habe ich gar keine persönliche Haltung, sondern ich will sozusagen verstehen, warum Menschen so unterschiedlich darauf blicken. Und jetzt sozusagen kommen wir wahrscheinlich schon total ins Inhaltliche rein, aber das ist meine Perspektive. Also so, ich kann vielleicht auch die Wissenschaftlerin von dem Mensch gar nicht so doll trennen, aber es kommt so darauf an, über was wir reden, weil wenn wir sozusagen Leihmutterschaft in den Mund nehmen, haben wir ganz viele Bilder im Kopf. Und diese Bilder unterscheiden sich, je nachdem, wer einem gegenüber sitzt. Aber diese Bilder unterscheiden sich auch total, wenn wir an unterschiedliche Länder denken. Weil eben die erforschte Funktion je nach rechtlicher Regulierung und je nach Kontext ganz unterschiedlich ist. Das eine ist eine instrumentalisierte Frau, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist Leihmutterschaft verboten. Beispielsweise nicht nur hier, sondern auch in der Schweiz. Das ist sogar Verfassungsrang. Oder die Leihmutter als eine Dienstleisterin, die ordentlich Cash bekommen soll, sozusagen in manchen US-Bundesstaaten, beispielsweise in Kalifornien, oder die Leihmutter als eine Art altruistische Helferin, die anderen Menschen zu ihrem Glück verhilft. So jedenfalls die Grundidee von altruistischen Konzepten. Aber das ist sozusagen meine Haltung, ist eine beobachtende Perspektive, eine aufmerksam beratend beobachte Perspektive. Ich würde sagen, in einer idealen Welt, in denen Menschen sich nicht in struktureller Ungleichheit befinden oder in Ungleichheitslagen sich begegnen, kann das ein Modell sein, wo sich Menschen irgendwie als Gleiche anerkennen und fair miteinander umgehen, aber auch die Bedürfnisse jeweils des anderen wirklich irgendwie wahrnehmen und auch wahrnehmen wollen und nicht nur irgendwie über 9 Monate und danach, sondern idealerweise ein Leben lang. Und in so einem Kontext gibt es weniger gute Gründe, das zu verbieten. Aber in dieser Welt leben wir ja nun mal nicht. Und deswegen sozusagen kann ich auch sehr, sehr, sehr gut auch auf einer persönlichen Ebene nachempfinden, warum man eben an einem Verbot festhalten will.
Jetzt könnte man ja sagen, also so wie ich das auch bei dir verstanden habe, die deutsche Position, also ein Verbot der Leihmutterschaft zu haben, wäre dann ja schon so eine quasi sehr starke Position, die dann auch vielleicht mit diesem Bild zusammenhängt, dass man die Leihmutter da gerade nicht irgendwie als selbstständige Frau anerkennt oder als Dienstleisterin, wie du es genannt hast, in einigen anderen Rechtsordnungen oder auch als altruistische Helferin, die sich da irgendwie aufopfert, wie das ja auch in einigen Konstellationen der Fall ist. Du hast dich ja in deiner Dissertation aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive beschäftigt mit dem Thema, zu reproduktiven Freiheiten arbeitest du da. Was hast du denn da rausgefunden mit Blick auch auf das Thema Leihmutterschaft? Also wie sieht der bisherige rechtliche Diskurs denn aus? Passt das zu dieser quasi Verbotslogik, die wir im deutschen Recht haben?
Also der bisherige Diskurs, würde ich sagen, den muss man sozusagen unterscheiden zwischen dem Diskurs bis vielleicht vor knapp 10 Jahren oder 5 bis 10 Jahren und alles, was jetzt sozusagen an einer Meinungsvielfalt sich jetzt auch in unserem Diskurs wiederfindet. Und lange Zeit hat in Deutschland die Leihmutterschaft und deren Grundrechte wirklich einfach gar keine Rolle gespielt, sondern das wurde aus so einer paternalistischen Haltung heraus erörtert und dann wurde eben aber nicht die Subjektrolle von dieser Frau erörtert und welche Freiheitsrechte sie vielleicht auch hat, als Leihmutter tätig sein zu können, sondern es wurde umgekehrt eben dann immer unter Artikel 1 des Grundgesetzes, also Würde ist unantastbar, diskutiert, ob Leihmutterschaft denn per se die Würde von Leihmüttern verletze oder nicht. Das heißt, die Blickrichtung war eine ganz andere. Dann gab es unter dem Deckmantel von reproduktiven Freiheiten. Einige Stimmen, die aus der Position von den Wunscheltern, die werden unterschiedlich bezeichnet im Diskurs. Die einen nennen sie Wunscheltern, die anderen nennen sie intendierte Eltern, um einen möglichst neutralen Begriff zu verwenden. Und aus Sicht dieser Grundrechtsposition wurde dann zunehmend das Verbot auch kritisiert und beispielsweise eben gesagt, es gibt ein Recht auf reproduktive Selbstbestimmung als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder es gibt ein Recht auf Fortpflanzungsfreiheit oder ein Recht auf Familiengründung. Also da wurden unterschiedliche Begriffe für verwendet, aber man wollte immer wieder darauf aufmerksam machen, es gibt hier auch Freiheitspositionen. Aber das Verbot wurde eben insbesondere aus Perspektive dann der Menschen, die sich mit Hilfe von einer Leihmutter Kinder wünschen, kritisiert.
Und ganz kurz nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, und das Verbot umgekehrt wurde begründet mit dem Schutz der Leihmutter.
Das Verbot wurde ja sozusagen in zweierlei Hinsicht begründet. Einmal auch mit Blick auf den Schutz der Leihmutter, aber ein ganz zentraler Grund für das Verbot ist das Verhindern der sogenannten gespaltenen Mutterschaft. Das ist ein Terminus, der sozusagen zunächst mal etwas Konstruiertes ist. Also es ist ein Konstrukt, mit dem man verhindern wollte, dass Mutter eines Kindes immer die Person ist, deren Eizelle auch verwendet wird. Also man wollte das Auseinanderfallen von genetischer Verwandtschaft des Kindes, genetischer in Anführungsstrichen Mutter, so jedenfalls nach der Logik des Gesetzgebers, und eben der biologischen Mutterschaft, also der Leihmutter, verhindern. Da wurde nicht stehen geblieben, sondern das wurde damit begründet, dass diese gespaltene Mutterschaft eine Identitätsfindungsproblematik für die so gezeugten Kinder erzeugt.
Da haben wir schon mal drüber gesprochen in der Folge Zeit zur Spende. Das Argument mit dieser gespaltenen Mutterschaft ist irgendwie ganz komisch, finde ich, wenn man sich das heute so durchliest, auch die Gesetzesbegründung, ne?
Genau, und es steht ja auch genau in dieser Gesetzesbegründung, also in der Begründung zum Embryonenschutzgesetz, ist schon der Terminus Embryonenschutzgesetz, ist kein Fortpflanzungsmedizingesetz, sondern ist ein Embryonenschutzgesetz. Und genau, das ist sozusagen ein zentraler Begründungsstrang, also das Verhindern der sogenannten gespaltenen Mutterschaft. Und das andere sind eben aber auch Risiken, die eben dann mit dieser damals noch neuen Technologie einhergehen, und man wollte sozusagen eben dann auch die Leihmutter schützen. Und das sind ja auch zunächst einmal legitime Rechtfertigungsgründe, warum man sozusagen ein Verbot aufstellt. Sie sind nur nicht so legitim formuliert.
Ja, diese schräge Argumentation mit der gespaltenen Mutterschaft, die es zu verhindern gilt, das ist ja auch etwas, wo wir auch zivilrechtliche Vorschriften haben, die eigentlich genau darauf ausgerichtet sind.
Ja, also nach 1591 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist geregelt, dass Mutter die Person ist, die das Kind zur Welt bringt. Das heißt, nach der deutschen Logik wäre dann eben immer die Leihmutter die Mutter. Und jedenfalls gegenwärtig kann man auch diese Rolle nicht anfechten. Also Vaterschaft kann man ja nach der deutschen Rechtslage unter gewissen weiteren Bedingungen anfechten. Anders ist das bei der Mutter. Man wollte festschreiben, dass Mutter etwas Unveränderbares ist. Mutter sozusagen ist die Person, die die Schwangerschaft durchlebt hat und die das Kind zur Welt gebracht hat, und die muss es auch bleiben. Und eine Gründung dafür, die ist erst sozusagen, die gab es nicht schon immer, das ist ein römischer Grundsatz, aber der ist sozusagen nicht eben gesetzlich normiert gewesen, sondern das ist erst im Zuge des technologischen Fortschritts aufgenommen worden, diese Norm. Und ein Grund war eben insbesondere, um beispielsweise Leihmutterschaftsverhältnisse eben oder Eizellspenden eben auch gesetzgeberisch durch diese Norm zu verhindern. Und eine weitere zivilrechtliche Regelung, an die man denken muss, wenn man Leihmutterschaft jetzt in Deutschland betrachtet, ist, dass eben auch solche Verträge sittenwidrig ist. Also wir haben ja einmal diese beiden sozusagen Normen oder mehrere Normen im Adoptionsvermittlungsgesetz und im Embryonenschutzgesetz, die ihr eingangs schon erwähnt habt. Und daneben wäre eben aber auch ein Vertrag sittenwidrig und damit nichtig im Zivilrecht.
Also ein Vertrag, der dann irgendwie regeln würde, du trägst für mich ein Kind aus und es ist hinterher, soll es aber meins sein. Da gibt es eine Sperre im Zivilrecht, die sagt, der ist sittenwidrig und der Folge nichtig. Also auch irgendwie quasi nochmal so eine, ja, wie so eine faktische Verhinderung dieses Phänomens in Deutschland. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sich dieses Verbot möglicherweise begründet. Du hast selber auch gesagt, es sind auch eigentlich gewichtige Gründe, die dafür streiten können. Dennoch meinst du ja, der Diskurs, jetzt habe ich dich so verstanden, ist bislang aber etwas verkürzt geführt worden. Deswegen würde ich da gerne nochmal drauf zurückkommen. Welche weiteren Freiheitsrechte spielen denn da noch eine Rolle, die möglicherweise dann auch das Ergebnis der Frage, sollte es eigentlich legalisiert werden, mitbestimmen könnten?
Also genannt habe ich ja zum einen eben die Freiheitsrechte, die diskutiert werden aus Perspektive der Wunscheltern oder der intendierten Eltern. Da ist mir ganz wichtig, unabhängig von der Frage, wo man das dann im Einzelnen erörtert, also unter Artikel 6, Ehe und Familie, in diesem Sinne sozusagen das Familiengrundrecht, das losgelöst ist auch nach der Verfassungsgerichtsrechtsprechung von der Ehe, dass das eben ein individuelles Recht ist und nichts Paarbezogenes. Das wird unterschiedlich immer wieder diskutiert, aber mir ist ganz wichtig, dass dass das eben ein Recht ist, entweder unter Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes oder als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Gestalt des Rechts auf reproduktive Selbstbestimmung, was so von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in dieser Deutlichkeit eben noch nicht anerkannt worden ist und deswegen sozusagen im Schrifttum vertreten wird, dass das ein individuelles Recht ist, das jeder Person unabhängig von einer Partnerschaft, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung zukommt. Und das war aber eben ganz, ganz, ganz lange nicht so, sondern beispielsweise von den Menschen, die sich dann irgendwann dazu durchringen konnten, vielleicht auch Leihmutterschaft aus einer Freiheitsrechtsperspektive zu erörtern, wurde dann etwa vertreten, dass es das schon aus einer freiheitsrechtlichen Perspektive für Wunscheltern gibt. Aber das wurde immer im Plural formuliert und insbesondere verstärke sich der Schutz, wenn die Menschen verheiratet sind. Was sozusagen eben eine lange Rechtstradition einfach ist, sowohl im Schrifttum als auch eben die Privilegierung von Ehen in der Verfassungsgerichtsrechtsprechung eine lange Tradition einfach hatte. Und ich wollte sozusagen auf jeden Fall sagen, wir können darüber streiten, wo wir das verankern, wo wir das verorten. Und dafür gibt es jeweils gute Gründe, es entweder in dem einen oder in dem anderen zu verorten. Aber wir müssen uns einig sein, dass wir nicht im Ausgangspunkt schon auf der Schutzbereichsebene ungleiche Maßstäbe, ungleiche Standards ansetzen. Das eben aus dieser Perspektive, aus Sicht der Menschen, die dauerhaft Verantwortung für das Kind tragen wollen und aus Sicht der Leihmutter, ist es eben ganz zentral, deren Freiheitsrechte überhaupt mal ins Zentrum der Erörterung zu stellen. Und das ist eben einmal das ganz zentrale Recht, Leihmutter sein zu wollen und als Leihmutter tätig sein zu wollen. Das kann man auch als Recht auf reproduktive Selbstbestimmung erörtern, weil man vertreten kann, dass es Teil von einer reproduktiven Arbeit ist, die diese Person macht. Und insbesondere finde ich bei der Leihmutter, vielleicht ja auch noch anders als bei der Eizellspenderin, durchläuft man ja wahnsinnig viele reproduktive Prozesse. Also sozusagen Schwangerschaft und Geburt sind sehr anstrengend und sozusagen eben nicht, es schöpfen sich nicht in dem Schutz, den die allgemeine Handlung Freiheit gewährleistet, sondern sind eben darüber hinaus, so meine ich, ganz zentraler Ausdruck von dem Recht auf allgemeine Persönlichkeitsentfaltung. Und das andere, und das meine ich auch, sozusagen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das ist zum einen Freiheitsrecht, aber daraus ergibt sich zum anderen auch eine ganz zentrale staatliche Schutzpflicht. Und zwar damit meine ich, dass angenommen, man findet eine Regelung der engen Zulassung der Leihmutterschaft in Deutschland, der Staat sicherstellen müsste, dass die Leihmutter nicht zum Objekt gemacht wird. Also Objekt sozusagen zieht natürlich jetzt auch auf Artikel 1 Absatz 1 ab, aber insbesondere eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, die Wunscheltern hätten kein Recht, spezifische Untersuchungen zu wünschen oder auch ein Mitbestimmungsrecht mit Blick auf irgendwelche Untersuchungen während der Schwangerschaft. Es gäbe kein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch der Wunscheltern, angenommen, weil etwa ein auffälliger genetischer Befund vorliegt oder weil eine Mehrlingsschwangerschaft vorliegt oder. Aber es gibt auch ganz basal sozusagen kein Recht der Wunscheltern mitzubestimmen, was eigentlich die Leihmutter tun darf oder soll, also ob sie ihr Sexualleben auslebt in der Schwangerschaft. Das ist ganz zentral, wenn wir die Leihmutter nicht als Objekt begreifen, sondern als Rechtssubjekt, dann ergeben sich ganz, ganz, ganz zentrale Pflichten, sie zu schützen, aber auch eben das zu ermöglichen, dass sie selbstbestimmt diese Tätigkeit ausüben kann. Das ist auch umstritten, aber das hat die Kommission in ihrem Bericht auch so vertreten, ist, dass die Leihmutter freiwillig handelt. Da kann man immer sagen, okay, aber wie wollen wir das überhaupt sicherstellen? Auf einer rechtlichen Ebene, meine ich, kann man das so sicherstellen, dass die Leihmutter ein Recht haben muss, das Kind zu behalten. Und das ist sozusagen eine wesentliche Durchbrechung von dieser Dienstleistungslogik. Weil wenn wir sie als Rechtssubjekt anerkennen und sie eben nicht als unmündiges Objekt, das mir ein Kind schenkt, sehen, sondern als mündiges Rechtssubjekt, das eigene Rechte und Wünsche hat, dann muss sie eben auch das Recht haben, nach der Geburt sich umentscheiden zu können. Also wirklich eine Art gesetzliche Umentscheidungsfrist von beispielsweise 6 Wochen, die man da etablieren könnte. Oder ein Rücktrittsrecht, also zu sagen, auf einer gesetzgeberischen Ebene sind da vielfältige Normen denkbar, wie man das sicherstellt.
Für mich als Vertragsrechtlerin stellen sich natürlich eine Triade Fragen, was sein muss. Wir brauchen halt eine Leihmutterschaftsverhältnis zu den Wunscheltern auf Augenhöhe. Das ist ja auch sozusagen die Prämisse des Vertragsrechts. Und dann muss da auch das Vertragsrecht drauf reagieren und Grenzen setzen dessen, was kann von der Leihmutter verlangt werden. Und was ist eigentlich deren Dienstleistung genau? Ne? Also die liefert ja dann kein Kind. Genauso wie die hinterher nicht sagen können, das habe ich mir aber anders vorgestellt, dieses Kind. Ja, man kann es ja auch nicht zurückgeben. Man kann auch nicht sagen, es verhält sich jetzt aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es sieht auch nicht so aus. Aber gleichzeitig erbringt sie halt dann auf eine Art trotzdem eine Dienstleistung, die reguliert ist und sein muss und vielleicht auch irgendwie Grenzen hat. Also ich weiß auch nicht, das wirft für mich schon schwierige Fragen auf, weil es de facto irgendwie ein Rücktritt nur sehr, sehr schwer davon möglich ist.
Es gibt schon Ideen, man könnte das beispielsweise durch eine Versicherung auffangen, sodass das eben dann nicht zwischen diesen privaten Parteien ausgefochten werden muss. In aller Regel wird die kein Interesse haben, dieses Kind und alles, was damit einhergeht, an Sorgeverantwortung, an Unterhaltsverpflichtungen, an sozusagen eine lebenslange Liebe, die mit eben diesem Kind, zu der sie keine genetische Verwandtschaftsbeziehung hat, dass sie sozusagen im Ausgangspunkt sich ja auch nicht, jedenfalls vor der Zeugung, gewünscht hat. Das wird sie in der aller Regel nicht willen. Aber angenommen, sie will es, dann darf es sozusagen, meine ich, eben nicht zu unfairen Bedingungen, also zu Lasten von ihr gehen. Das heißt, sie muss in irgendeiner Art und Weise entschädigt werden. Die Frage ist, wie hoch diese Entschädigung dann ausfällt, ob man eben für Schwangerschaft und Geburt sie trotzdem entschädigt, aber vielleicht sozusagen für das darüber hinaus. Ausgehende nicht. Es wirft wahnsinnig schwierige Fragen auf. Aber ich glaube, sozusagen aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive ist es eben ein zentraler Baustein, um dieses im Ausgangspunkt asymmetrische Verhältnis zwischen Wunscheltern und Leihmutter irgendwie rechtlich symmetrischer zu gestalten.
Also bei mir drängt sich sofort auch die Frage auf, was ist denn, wenn die Eltern, die Wunscheltern, das sich anders überlegen? Sie dürfen ja dann auch nicht vom Vertrag zurücktreten. Und was, wenn die Leihmutter sich schon in der Schwangerschaft, man darf ihr natürlich nicht viele Vorgaben machen, aber sagen wir schädigend für das Kind verhält, da hat man ja auch nicht so richtig Handhabe. Und was, wenn dann die Wunscheltern sagen, ja gut, aber unter den Bedingungen, dieses potenziell sehr stark geschädigte Kind, das nehmen wir nicht mehr. Ich will da gar nicht weiter reingehen, weil ich glaube, es führt zu tief. Aber was damit aufgerufen ist, ist natürlich die Frage der Position des Kindes. Die haben wir jetzt noch nicht genau angeschaut, also welche Freiheitsrechte oder wie ist das eigentlich verfassungsrechtlich zu fassen? Welche Interessen stehen da auf der Seite, die man auch im Blick haben muss, von dem Kind?
Unter diesem Versuch, diese so gezeugten Kinder zu schützen, gibt es ganz unterschiedliche, ich sag mal, Strömungen im Diskurs. Ganz lange wurde ja so ja auch der Gesetzgeber das Verbot damit begründet, dass eben die Leihmutterschaft die Identitätsfindung des Kindes beeinträchtige und negativ beeinflusse. Und dazu gibt es inzwischen Forschung. Also wir haben übrigens inzwischen sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden empirische Erkenntnisse zur Leihmutterschaft. Wenn wir uns jetzt sozusagen die Forschung aus Sicht der Kinder anschauen, dann wissen wir, dass Leihmutterschaft wie andere, verglichen mit anderen reproduktionsmedizinischen Technologien, per se keine negativen Auswirkungen auf so gezeugte Kinder hat. Was wir aber auch wissen, ähnlich wie in der Adoptionsforschung, dass es für die Identität eines Kindes ganz zentral ist, dass es im Laufe seines Lebens darüber aufgeklärt wird, unter welchen Umständen es eigentlich geboren und gezeugt worden ist. Das heißt, eine anonyme Leihmutterschaft wäre fortgesetzt in der Logik der Verfassungsgerichtsrechtsprechung zum Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung in Deutschland ohnehin verfassungswidrig, aber sie widerspricht auch dem empirischen Kenntnisstand, den wir inzwischen eben zu diesen Familienverhältnissen haben. Das ist sozusagen eine zentrale Sache, das heißt, je transparenter und je offener mit meiner Entstehung als Kind umgegangen wird in einer Familie, desto weniger sozusagen Identitätsfindungsprobleme habe ich. Aus der Sicht von einem Kind sozusagen, ähnlich wie bei der Leihmutter, müsste der Staat eben auch sicherstellen, dass das Kind nicht zum Objekt der Vereinbarung gemacht wird, eben dass der Eigenwert eines Kindes durch so eine vertragliche Vereinbarung geachtet werden muss. Und das bedeutet eben, dass keine konkreten Merkmale über ein Kind vereinbart werden dürfen, also etwa ein gesundes Mädchen oder ein Kind ohne Beeinträchtigung. Also zu sagen, da kann man natürlich sich sehr spezifische Sachen vorstellen, welche Interessen auch Wunscheltern möglicherweise haben können. Und all das sozusagen würde nicht den Eigenwert eines jeden Kindes sicherstellen. Und die andere Sache, und die meine ich, ist total zentral, die ganz praktische Frage, wie wir sicherstellen, zu welchem Zeitpunkt all diese Absprachen getroffen werden. Und ich würde sagen, aus einer theoretischen Perspektive kann ich Kinderhandel von der Leihmutterschaftsvereinbarung gut abgrenzen. Leihmutterschaftsvereinbarung ist immer alles, was vor der Zeugung passiert. Also eine Leihmutterschaft kommt nur zustande, weil es auf Initiative von Eltern, Initiativelternteile, Wunschelternteile, intendierte Eltern, eine Person oder zwei Personen, diesen Wunsch gibt, mit Hilfe von einer dritten Person ein Kind zu zeugen und dauerhaft Verantwortung für dieses Kind zu übernehmen. Das heißt, die Initiative muss ganz klar von den Wunscheltern kommen und erst dann sozusagen werden Prozesse mit Blick auf die Zeugung dann im Wege der Reproduktionsmedizin eingeläutet. Beim Kinderhandel dagegen gibt es bereits eine schwangere Person, die dann sich in der Regel in sozioökonomisch strukturell armen Bedingungen wiederfindet und ein gutes Angebot bekommt. Beispielsweise eben dann von potenziellen Wunscheltern. Ich gebe dir eine Summe X und deswegen musst du in Anführungsstrichen keinen Schwangerschaftsabbruch durchführen und musst das Kind auch nicht zur Adoption freigeben, sondern wir sorgen uns um das Kind. Das wäre sozusagen die theoretische Abgrenzung. In der Praxis müssen wir ganz genau hinschauen, wie die Leihmutter wirklich lebt.
Wir sind ja jetzt irgendwie auch auf so zwei Ebenen unterwegs, ne? Also einmal auf der Ebene der verschiedenen Rechtspositionen, die wir haben und vielleicht auch eher verfassungsrechtlich theoretisch, was man eigentlich alles in so einer idealen Vorstellung berücksichtigen könnte und sollte. Und dann hast du jetzt auch schon angesprochen, einerseits verschiedene Möglichkeiten und Stellschrauben, die man hätte, wenn man unter engen Voraussetzungen über Legalisierung von Leihmutterschaft nachdenken wollte. Ne? Da gibt's manche quasi Probleme, die man auch angehen könnte mit Lösungen. Aber wir haben jetzt auch schon gesehen, es gibt dennoch einfach ganz schön viele praktische Hürden und Fragen, die sich stellen. Ich habe den Abschlussbericht der Expertinnenkommission, den es gab, die ja von der Bundesregierung eingesetzt war, so verstanden, dass dort eben auch diese rechtliche Spannungslage aufgemacht wurde, auch einige der quasi Möglichkeiten, die man gegebenenfalls hätte als einzelne Stellschrauben, auch angesprochen wurden. Und ich habe so ein bisschen rausgelesen als Quintessenz oder als Ergebnis, ja, es ist halt eine Frage, die im Gestaltungsspielraum der Gesetzgebung liegt. Also man könnte es auch so lassen, wie es jetzt ist, quasi an dem Verbot festhalten, weil irgendwie ist das auch alles einfach echt schwierig und komplex. Aber man könnte vielleicht unter sehr engen Voraussetzungen und irgendwie wird es dann wahnsinnig knifflig über vielleicht so einzelne Optionen nachdenken, vielleicht bei der altruistischen Leihmutterschaft, dass man da über so Teillegalisierung vielleicht spricht. Ich fand so diesen Punkt, ja, man könnte es vielleicht auch einfach verboten lassen, weil es ist irgendwie auch so schwer zu regeln. Da hänge ich irgendwie noch so ein bisschen dran, weil ist das nicht irgendwie auch ein bisschen unbefriedigend, wenn das quasi tatsächlich so die Perspektive ist? Und was würdest du quasi vielleicht auch aus einer verfassungs- und grundrechtlichen Perspektive, kannst du da diesen Spielraum noch irgendwie näher eingrenzen?
Ich glaube, dieses Spannungsverhältnis, was ich aufgemacht habe, also da gehe ich komplett mit der Kommission, liegt in der Risikobeurteilung. Das ist sozusagen Gestaltungsspielraum, aber wir haben hier wirklich hohe Missbrauchsgefahren und wir haben hohe Risiken und das liegt deswegen in der Verantwortung des Gesetzgebers. Risiken ernst nehmen und alle im Blick haben. Nicht nur sozusagen ein Teil. Und gleichzeitig Freiheitsrechte ganz ernst nehmen und wirklich sozusagen sich aber auch ehrlich machen. Und ich finde auch diese Position der Leihmutter, wenn wir das einfach anerkennen wollen, dann wird es viel komplizierter, aber vielleicht auch gerechter, um unjuristisch zu sprechen. Und ob wir sozusagen eben wirklich fairere Bedingungen als in manchen Ländern, wo man es zu günstigeren Preisen als an anderen Orten findet, einführen können, das muss Kern von einer parlamentarischen Debatte sein. Das wäre anmaßend, wenn man das in die Hände nur von Verfassungsrechtlerinnen legt. Die Kommission hat zwei ganz unterschiedliche Modelle unter dem Begriff der altruistischen Leihmutterschaft erörtert. Prüfungsauftrag war ohnehin nur die Prüfung der Legalisierung der altruistischen Leihmutterschaft. Und der eine Strang ist, die Menschen kennen sich bereits und sind schon in einer Art Beziehung zueinander. Und der andere Strang ist, Menschen kennen sich noch nicht, sind sozusagen bisher unbekannte, Fremde miteinander und lernen sich kennen, um dieses Arrangement miteinander einzugehen. Das ist das, was wir in der Regel auch im globalen Kontext unter Leihmutterschaft uns vorstellen, der zweite Fall. Und da ist es ganz wichtig, dass, und das finde ich wirklich sehr spannend, die Kommission gesagt hat, wenn wir von einer altruistischen Leihmutterschaft sprechen wollen, ganz anders als das der Diskurs über Jahrzehnte gemacht hat, dann ist es sozusagen nicht vertretbar, ethisch und rechtlich, wenn alle anderen daran Geld verdienen, Agenturen, Kliniken, aber nicht die Leihmutter. Das heißt, wir brauchen eine hohe Aufwandsentschädigung, die eben jegliche Kompensation für Schwangerschaft und Geburt, aber auch Dienstausfall mit einschließt, um von einer altruistischen Leihmutterschaft zu sprechen. Das ist fast eine revolutionäre Abkehr von allem, was wir sozusagen landläufig und auch juristisch unter altruistischer Leihmutterschaft lange Zeit diskutiert haben, wo wir immer sozusagen letztlich auch das bewusste oder unbewusste Bild von einer uneigennützig aufopfernden Frau vor Augen hatten. Wenn wir jetzt aber diesen anderen Strang nochmal uns vor Augen führen, und zwar Menschen kennen sich bereits und sind bereits in einem Beziehungskontext. Das finde ich eigentlich, sollte viel breiter nochmal diskutiert werden.
Also wäre das sowas wie, meine Schwester trägt für mich als Leihmutter ein Kind aus? Meinst du solche Konstellationen?
Genau. Und da kommt jetzt sozusagen ein doppeltes Dilemma, würde ich sagen. Das sind einmal nahe Beziehungen. Das kann sein eine gute, enge Vertraute. Ich trage ein Kind aus für meinen besten Freund und seinen Ehemann, die sich schon seit Jahren ein Kind wünschen und ich verfüge über die reproduktiven Fähigkeiten dafür und würde eine Art Tantenrolle übernehmen, könnte vielleicht möglicherweise dann irgendwann auch Umgangsrechte haben und würde aber dauerhaft in Beziehung sowohl zu diesem Wunschelternpaar als auch zu diesem Kind treten und wollen. Das ist mir ein persönliches Anliegen und ich muss gar nicht mit diesem Bruch nach der Geburt vielleicht dealen, sondern ich habe ja eine Verbindung zu diesem Menschen. Also insbesondere für vielfältige Familienkonstellationen jenseits der klassischen verschiedengeschlechtlichen Kleinfamilie von zwei Menschen plus Kind. Das ist sozusagen eine Konstellation. Aber die andere mögliche Sache ist eben auch eine Verwandtschaftsbeziehung. Es wurde immer mal wieder auch überlegt, ob man Leihmutterschaft nicht ähnlich zu den Lebendorganspenden regeln könnte. Das heißt, das wären dann genau enge Verwandtschaftsbeziehungen, Schwester, Mutter, beide, also vor allem das Letzte mit diesen engen Verwandtschaftsbeziehungen, da habe ich die Sorge, dass sich Menschen einfach sehr spezifischen Erwartungen ausgesetzt sehen, von denen man sich vielleicht auch sehr schwer befreien kann. Es kann Gründe geben, in denen man das füreinander machen will und machen kann. Und wenn alles gut geht, ist das vielleicht die schönste Happy-End-Geschichte. Aber wenn vielleicht doch ganz spezifische Konflikte auftreten, bei denen es besonders schwierig ist, dann vielleicht in einem Näheverhältnis irgendwie gute Lösungen zu finden. Oder weil vielleicht die Rollen, auch wenn man sich das vorher alles so gut überlegt hat, dann nach der Geburt doch viel schwieriger sind, auseinander zu dividieren. Dass das sozusagen eigene Risiken mit sich bringt. Das wäre sozusagen meine Sorge. Aber ich finde insbesondere auch dieses andere Näheverhältnis in einem engen freundschaftlichen Kontext doch eigentlich total spannend, weil wir hätten nicht dieses riesige Dilemma, was wir einfach haben bei den teilkommerziellen Formen, wo jedenfalls sehr, sehr, sehr viel Arbeit geleistet werden muss, damit man sich auf Augenhöhe begegnet, damit es eben kein asymmetrisches Verhältnis bleibt, sondern wir haben im Ausgangspunkt schon mal eine Beziehung, die idealerweise auf Augenhöhe stattfindet und man will sich auch ein Leben lang als Gleiche begegnen und dauerhaft in Beziehung bleiben. Ich finde, das sollte auch einer ernsthaften rechtlichen und rechtspolitischen Debatte eigentlich zugänglich werden und überlegen, welche rechtlichen Instrumente wir brauchen und neu denken müssen. Beispielsweise ist ja auch nach der Vaterschaftsanfechtungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls von Verfassungs wegen eine Mehrelternschaft denkbar. Sie muss eben rechtlich umgesetzt werden und der Gesetzgeber sozusagen müsste einige Reformen anstrengen. Aber denkbar wäre auch eine Mehrelternschaftsposition.
Also ich muss sagen, dass du jetzt bei deinen letzten Ausführungen es zumindest bei mir, die ja relativ skeptisch reingestartet ist, es geschafft hast, nochmal so ein alternatives Bild aufzurufen. Also ich habe schon gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich auf Leihmutterschaft bislang geblickt habe, natürlich eine relativ spezifische war, vielleicht auch wie wir klassischerweise darauf blicken und die sehr stark die Ausbeutungsgefahren in den Blick nimmt und nicht so stark sieht, vielleicht die Motivationslage, die bestehen kann, auf Seiten der austragenden Frau das auf sich zu nehmen. Und die Drastik auch einfach, also wissend, wie drastisch so eine Schwangerschaftserfahrung und Geburtserfahrung ist, hat mir das alles nicht so eingeleuchtet. Jetzt hast du ein sehr, sehr anderes Bild gezeichnet davon, wie das auch laufen kann. Und ich glaube, also bei mir hat das was gemacht. Da bleiben die Fragen, wie lässt sich das praktisch absichern? Ist das wirklich dann irgendwie die Form, die wir legalisieren wollen und alle anderen nicht? Ich glaube, da können wir jetzt gar nicht mehr so stark reingehen. Ich würde nur zum Schluss nochmal dich dazu befragen, uns vielleicht nochmal so abschließend das einzuordnen in, es ist ja ein feministisch umstrittenes Thema, weil es ein Frauenthema ist. Es ist ein rechtlich umstrittenes Thema, weil es komplex ist. Und ich habe das Gefühl, du hast versucht, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Kannst du uns vielleicht nochmal abschließend sozusagen, wo ordnest du jetzt denn die Leihmutterschaft in dem weiten Feld der reproduktiven Freiheiten ein? Welchen Stellenwert hat die da vielleicht auch? Und wie können wir da als Feministinnen weiter drüber nachdenken, was vielleicht irgendwie versöhnlicher und auch deswegen produktiver ist als dieses sehr verhärtete Frontending, was wir in den letzten Jahrzehnten hatten, was du auch eingangs angesprochen hast.
Ich versuche, drei Punkte zu machen. Erstens, Leihmutterschaft ist ein winziger Bestandteil der reproduktiven Freiheiten und wir sollten über sie diskutieren, wir sollten über sie streiten, wir sollten es auch als ein Anliegen ernst nehmen, was Menschen haben und was Menschen sozusagen auch praktizieren dürfen an anderen Orten. Aber wenn wir auf reproduktive Freiheiten, auch in Deutschland, schauen, dann ist es ganz wichtig, das nicht zu verengen auf diese kleine reproduktionsmedizinische Maßnahme, sondern es geht um ganz basale Rechte, die menschenrechtlich verbrieft sind, aber die wir auch weiter verteidigen müssen. Und in Zeiten, in denen auch autoritär-populistische Strömungen zunehmen, dürfen wir da nicht stehen bleiben. Wir müssen uns klar werden, dass wir das Recht auf sichere, evidenzbasierte Aufklärung und Information über reproduktive Rechte haben, aber dass das auch unter Beschuss gerät und dass es ganz wichtig ist, dass Menschen jeglichen Alters, aber insbesondere jungen Menschen aller Geschlechter über die Bandbreite legitimen Freiheitsgebrauchs von sexuellen und reproduktiven Wünschen informiert werden und dass das ein Recht ist, was nicht nebensächlich ist, sondern was ganz zentral ist, um andere Rechte in unserer Gesellschaft auszuüben. Und neben dieser vermeintlich klingenden Information an Aufklärung gehört natürlich zu den reproduktiven Rechten das Recht auf Verhütungsmethoden und zwar insbesondere für alle Menschen mit geringem Einkommen. Und ich meine, es ist ganz wichtig, dass das nicht eben nur eine Leistung für gesetzlich Versicherte bis inklusive des 22. Lebensjahrs mit Blick auf verschreibungspflichtige, aka hormonelle Verhütungsmethoden bleibt, sondern dass das sich darüber hinaus auf alle erstreckt, insbesondere eben auch Kondome umfasst, weil eben Verhütung keine Frauensache ist, sondern alle angeht, die schwanger werden können oder vielleicht auch Verantwortung für ein mögliches Kind tragen. Und darüber hinaus natürlich das Recht auf sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch. Das wurde ja zum Glück schon von euch mehrfach behandelt, aber es ist ganz zentral. und das Recht auf sichere und gewaltfreie Geburt. Ich könnte noch sehr viel sagen, aber reproduktive Freiheiten, das meine ich ganz zentral, das war mir ein ganz großes Anliegen in der Arbeit, erschöpft sich nicht auf Reproduktionsmedizin. Das wurde dann lange sozusagen aufgegriffen in der Verfassungsrechtswissenschaft als ein Anliegen, ist auch legitim. Also sozusagen da bin ich Anhängerin von den Feministinnen, die sagen, das ist legitim, dass das ein Anliegen sein darf, für eine sozusagen Weiterentwicklung der Gesetzgebung der Reproduktionsmedizin zu streiten. Aber es ist eben nur eins und wir haben sozusagen ein weites Feld mit vielen auch Missständen, für die Deutschland regelmäßig international kritisiert wird. Wie wir als Feministinnen miteinander umgehen bei dem Thema, das, was ich eben gemeint habe, ist wirklich als ein legitimes Anliegen zu begreifen. Und zwar aus jeglicher Richtung. Nicht Menschen, die einen starken Kinderwunsch haben, abtun als etwas, was illegitim ist und sie haben sich sozusagen vielleicht noch nicht feministisch genug weitergebildet. Und man kann natürlich auf viele Weisen glücklich werden, aber für manche Menschen gehört eben diese Form von Verwirklichung oder der Versuch der Verwirklichung dieses Wunsches zu ihrem Lebensglück dazu. Und das darf sein. Und das muss man sozusagen nicht direkt abtun mit so einem Whataboutism. Natürlich müssen wir auch über eine andere Form von Familienanerkennung sprechen. Und natürlich sozusagen ist eine genetische Verwandtschaftsbeziehung nicht das Nonplusultra. Man kann sozusagen auch mit adoptierten Kindern, mit Pflegekindern oder ohne Kinder sozusagen glücklich werden. Aber es gibt eben diesen Wunsch und das ist zunächst einmal legitim. Und das finde ich total, total wichtig, dass sozusagen aus Sicht von den Wunscheltern. Aber da sind wir auch schon ein Stück weitergekommen. Und aus Sicht von der Leihmutter ist mir, glaube ich, noch ganz wichtig, einen Punkt zu nennen, den wir heute noch nicht vertieft haben. Die Motivationslagen von Leihmütter sind inzwischen auch erforscht und die sind auch sehr vielfältig. Und natürlich gibt es Menschen, die angeben, das aus Geld, aus monetären Gründen zu machen. Und es darf sozusagen, die einen sagen, auch das ist total legitim. Warum sollte man sozusagen nicht dafür Geld bekommen? Aber andere sagen, nein, wir dürfen das doch nicht kommerzialisieren und unseren Körper und unsere Würde und bla bla bla. Aber es gibt noch deutlich mehr Gründe. Und genannt wurde auch aus einem religiösen Grund heraus, Leihmutter sein zu wollen. Und zwar aus der Idee, das sind einige Frauen, die in den USA das angeboten waren, dass für diese Menschen, die gläubig sind und für die Kinder einfach einen wahnsinnig hohen Stellenwert haben, auch ihre eigenen Kinder haben sozusagen, die haben schon viele Kinder, einen ganz hohen Stellenwert. Und sie wollen aus einem religiösen Motiv heraus diese Erfahrung anderen Menschen schenken. Also eine Art Nächstenliebe. Ein Geschenk der Nächstenliebe, für das bekommen sie auch Geld. Aber das war sozusagen ein zentraler Grund. Ein anderer Grund, das haben etwa Leihmütter in der Ukraine genannt, war Sorgearbeit für die eigenen Kinder, gleichzeitig mit der reproduktiven Arbeit, für die man entlohnt wird, zu vereinbaren. Das heißt, man kann sozusagen, währenddessen man Geld bekommt, für schwanger sein, zu Hause sein und Haushalt machen und sich um die Kinder kümmern und muss nicht sozusagen einer anderen Erwerbstätigkeit außerhalb des Hauses, letztlich Homeoffice, reproduktive Arbeit, während man Homeoffice macht und sich um seine Kinder kümmert. And so on. Also ich wollte nur sagen, auch diese Motivationslagen, die sehr, sehr, sehr vielfältig sind, genauso vielfältig von den möglichen Modellen, die wir uns vorstellen können, was Leihmutterschaft bedeutet, diese gilt es auch ernst zu nehmen. Und der dritte Punkt ist, Deutschland ist keine Insel. Und wir leben in einer globalisierten Welt. Und das kann man in zweierlei Hinsicht sozusagen drehen. Man kann einmal sagen, okay, wir sollen diesen Weg gehen, den Italien jüngst gegangen ist. Italien hat nun Leihmutterschaft auch für italienische StaatsbürgerInnen, die ins Ausland gehen und eine dort sozusagen erlaubte Dienstleistung in Anspruch nehmen, in Italien unter Strafe gestellt. Das ist ja in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland sozusagen machen sich deutsche StaatsbürgerInnen, die im Ausland diese Leihmutterschaft in Anspruch nehmen, nicht strafbar. Es stellt sich nur diese schwierige Frage der Anerkennung ihrer Elternschaftsposition. Man kann aber auch sagen, wir nehmen das ernst und wir schauen uns die Bedingungen an, unter denen das passiert. Und vielleicht gefallen uns nicht alle Bedingungen, weil eben etwa in manchen Ländern Leihmutterschaft unter strukturellen Ungleichheiten passiert, die wir nicht ethisch verantworten können und wollen. Und für die Menschen, die sozusagen über sehr viel Geld verfügen, für die gibt's dann die Option, es vielleicht für ethisch vertretbare Bedingungen zu tun, etwa in Kalifornien, wo sozusagen alles sehr gut nachvollziehbar ist, wo wir sicherstellen können, dass diese Person auch zufrieden ist nach der Geburt und vielleicht idealerweise noch dauerhaft in Kontakt bleiben möchte mit dem Kind. Und die Menschen, die eben aber nicht das nötige Geld haben und trotzdem sich diesen Wunsch verwirklichen, aber in Länder fahren, in denen es unter deutlich schlechteren Bedingungen eben passiert und die Freiwilligkeit nicht so sichergestellt wird oder vielleicht auch die Leihmutterschaft anonym praktiziert wird und das Kind, was dann in Deutschland eben lebt, nicht das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung durchsetzen kann. Und wir können sozusagen fragen, ob wir in Deutschland, und darüber muss man streiten, ein Modell finden können, in dem wir diese Asymmetrie etwas auflösen, in dem wir sozusagen uns als Freie und Gleiche begegnen wollen, in dem wir dauerhaft aber auch in Beziehung miteinander bleiben wollen. Das sozusagen als Abschluss.
Ich nehme daraus mit, es ist auf jeden Fall essentiell und notwendig, diese Diskussion sowohl auf rechtlicher Ebene als auch auf gesellschaftspolitischer und feministischer Ebene weiterzuführen. So die ganz einfachen Antworten gibt es in dem Themenfeld der Leihmutterschaft nicht. Liebe Laura, vielen Dank, dass du hier ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast und, glaube ich, einige Schlaglichte heute mit deinen Ausführungen hier setzen konntest.
Dann sind wir schon an dem Punkt wieder angelangt, wo wir zusteuern auf unsere Lieblingsrubrik, die feministischen Fundstücke.
Feministische Fundstücke.
Und liebe Laura, du kennst das Verfahren. Du bist zum Schluss dran und ich moderiere jetzt einfach mal rüber zu Dana, dir. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, ich habe ein kleines Fundstück mitgebracht, das, finde ich, ganz gut anschließen kann an unsere letzte Folge. In der letzten Folge haben wir ja über Kopftuchverbote gesprochen, in der Justiz, aber auch weitergefasst. Es gibt ja auch den Bereich der Schule, der da eine große Rolle spielt. Und wir haben in der Folge gesprochen mit Rabia Kütük-Şahin und mit Chinu Ibold, die uns das ganze Thema Kopftuchverbote und vor allen Dingen auch Kopftuchverbot der Schöffin eingeordnet haben. Und es gibt da ja auch ein ganz aktuelles Positionspapier des Deutschen Juristinnenbundes zu dem Thema. Und ich habe passend dazu heute ein Interview mitgebracht. Das ist erschienen im Katzenkönig. Das ist quasi das junge, hippe Magazin vom Anwaltsverein. Ein kleines Interview ist da drin mit Anastasia, die studiert hat in Mainz, dort kürzlich ihr erstes Staatsexamen absolviert hat und kopftuchtragende Muslima ist und darüber berichtet, wie es ihr in ihrem Studium ergangen ist, was das quasi bedeutet, auch in diesen ja doch sehr weißen, patriarchal geprägten Räumen. Und genau, ich fand das einfach ganz spannend und würde dieses Interview auf jeden Fall heute empfehlen.
Sehr schön, kommt in die Shownotes. Und wer unsere Folge zum Kopftuch noch nicht gehört hat, sei an dieser Stelle daran erinnert oder sie sei Ihnen empfohlen. Dann bin ich dran. Ich habe mitgebracht eine neue Organisation, eine kleine NGO, die sich gegründet hat im Mai diesen Jahres. Im Mai 2025 ist sie an den Start gegangen. Sie heißt LUA, die Care-Werkschaft. LUA, Liga für unbezahlte Arbeit, und sie tritt an, die Care-Arbeit in Deutschland aufzuwerten, sichtbarer zu machen. Die LUA sagt, sie sind wie eine Gewerkschaft nur für Care, arbeiten natürlich nicht als Gewerkschaft, die ja essentiell ausmacht, dass sie auch Arbeitskämpfe durchführen können und auch entsprechend organisiert sind. Das scheint die LUA nicht zu sein, sondern sie verstehen sich als Interessenvertretung, als Lobbyverein, als eben ein Player, der das Ganze strategisch und umfassend denken möchte, mit dem Ziel, wegzukommen von dieser fundamentalen Trennung. Und das teile ich auch total, das Ziel, wegzukommen von der Idee, es gibt eben eine bezahlte Erwerbsarbeit und dann gibt es eben diesen riesigen Bereich der unbezahlten Care-Arbeit, der, wie wir ja alle wissen, überwiegend an Frauen hängen bleibt, mit den sehr negativen Folgen für die eigene Erwerbsbiografie, für die eigene Absicherung und aber auch dann bis zur Rente hinein. Und ja, hat unterschiedliche Forderungen, insbesondere die familiäre Fürsorgeverantwortung in Artikel 3 des Grundgesetzes aufzunehmen und hier besser vor Diskriminierung zu schützen, und fordert aber darüber hinaus auch Arbeitszeit neu zu denken, soziale Sicherung zu stärken, Infrastruktur auszubauen. Viele feministische Forderungen, hinter denen wir uns, glaube ich, gut vereinen können. Man kann Mitglied werden bei der LUA und kann auch über die Organisation verschiedene Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen buchen. kann sich in verschiedenen Formaten auch vernetzen als Care-Arbeitende. Und ja, mir sind sie jetzt in der kurzen Geschichte ihrer Entstehung schon häufiger über den Weg gelaufen. Also scheinen da sehr engagiert in dem Feld unterwegs zu sein. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Großartig. Und als sei es geplant, ist es aber nicht, kann ich jetzt anschließend einem Zitat. Ich beginne. Eines der wesentlichsten Probleme der Frauenarbeit ist, wie die Frau ihre Rolle für die Fortpflanzung mit produktiver Tätigkeit verbinden soll. Zitat Ende. Und eines meiner beiden feministischen Fundstücke ist nämlich Le Deuxième Sexe. 1949, Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir. Sie ist viel kritisiert worden auch als weiße Feministin, aber sie war schon visionär in ihrem Blick auf Verhütung, Schwangerschaft, Mutterschaft und das vor über 75 Jahren. Und dieses Buch hat mich geprägt, wie andere Texte. Und zwar möchte ich die Texte von Hedwig Dohm empfehlen. Und ich glaube, sie kommen noch nicht vor bei Justitias Töchter. Und zwar einmal der Frauen, Natur und Recht von 1876. Zum Frauenwahlrecht witzig, klug, flüssig. Also es macht einfach super Spaß. Mit der Frau würde ich sehr gerne mal einen Wein trinken. Geht leider nicht. Aber wir müssen sie sozusagen im Geiste fortführen, ihre Gedanken. Und das andere, was ich auch total spannend fand, ihren Text Die Antifeministen, wo sie sich schon 1902 mit dem Antifeminismus und den unterschiedlichen Akteuren auseinandersetzt. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal meinem feministischen Lesekreis, den wir vor vielen Jahren ins Leben gerufen haben, danken. Und zwar Tanja Altonian, Nora Wienfort und Charlotte Heppner, die nämlich mich mit all diesen klugen Frauen damals in Berührung gebracht haben. Und von daher nicht nur ein Aufruf irgendwie zu Texten, die visionär sind, sondern auch sich zu verbünden mit all den anderen tollen Frauen, die es gibt und die ähnliche Interessen haben.
Mega schön, die Verbindung von Klassikerinnen quasi mit ganz aktueller, solidarisch-feministischer Praxis. Das ist super. Und ich finde die Antifeministen, das ist so erschreckend, weil es einem so vorkommt, als könnte das auch heute geschrieben sein. Also wirklich krass, ja. Tolle Fundstücke. Vielen Dank nochmal an dich, Laura, und bis zum nächsten Mal.
Ganz herzlichen Dank an euch.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.